Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist über 50 Jahre her, dass ich meine Entscheidung getroffen habe, mit Jesus zu leben, mit ihm ganz bewusst zu leben und mein Leben bereinigen zu lassen von ihm, grundsätzlich und immer wieder neu, und auch mein Leben in seine Hände zu legen. Und in diesen Jahren durfte ich viel Tolles erfahren, was ich an dieser Stelle erzählen kann, zur Freude vieler anderer. Und einiges habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt, aber es ist doch schön. Ich habe damals mich zum Abi beworben und habe draufgeschrieben zu sozialistischen Zeiten, dass ich Theologie studieren will. Alle sagten, es ist verrückt, dann kommst du nie ins Abi. Und ich kam ins Abi. Bei der Armeezeit musste ich mir neue Testamente nachschicken lassen, weil meine Nachbarn auch Bibel lesen wollten in dem langweiligen Politunterricht. Ich erlebte wunderbare Führung für meine Ehepartnerin, für unsere Ehe, dass wir uns getroffen haben, dass wir trotz der Entfernung uns kennenlernen konnten, trotz des Wartens aufeinander. Wir erleben, wie unsere Geschwister mit ihren Ehepartnern alle zusammen den Weg mit Jesus gehen, und wir konnten unsere Familien treffen, zu Freizeiten und Rüstzeiten als Bibelfreizeiten gestalten. Das ist sehr, sehr schön. Und bei meiner Glaubensentscheidung für Jesus wurde mir klar, man muss Missionar sein, was denn sonst. Und deshalb hatte ich dann auch Theologie studiert mit den Fremdsprachen. Ich kam da durch, 3 neue Sprachen muss man lernen, die heute keiner mehr richtig spricht. Aber dann wurde ich Pfarrer und Missionar in der Magdeburger Bürde, und da war ich genug gefragt als Missionar, denn da ist genau das gleiche Heidentum wie irgendwo anders, vielleicht noch sogar mehr. Und mittlerweile bin ich dann hier auch mit meiner deutschen Sprache Missionar geworden in vielen anderen Völkersituationen. Vieles wäre zu erzählen, 2 Sachen vielleicht noch, die zu diesen tollen Sachen gehören, über die man sich so freuen kann. Eine Hamburger Gemeinde musste ihre Räume erweitern und sagte, von den Spenden, die wir dafür einnehmen, für diesen Bauabschnitt, wollen wir 10% an ein missionarisches Projekt geben. Und wir konnten damals in dieser anderen Pfarrstelle unsere sogenannte Teestubenarbeit vorstellen, wo wir was auch erweitern mussten, weil die Leute kamen, und das war sehr schön. Und so kam das Wunder zustande, dass eine Hamburger Gemeinde einem kleinen Dorf, Hatmersleben von Namen, gespendet hat etwas, obwohl wir uns vorher nie kannten. Und nach der Wende war ich 2 im Ausland gewesen, einmal für eine Woche in den USA. Ich wurde zu einer Missionswoche eingeladen, sollte von uns erzählen, auch von unserer Situation, wie war das unter sozialistischen Zeiten. Und die Geschwister hörten nicht nur zu, sondern sie waren innerlich bewegt, sie waren interessiert, und es gibt einige, die beten bis heute noch für uns. Das ist toll und das ist was Schönes. Doch in diesen 50 Jahren habe ich nicht nur Tolles erlebt, ich habe auch Trauriges erlebt. Und einer meiner traurigsten Erkenntnisse war, die mir am Anfang nicht so deutlich waren, dass Menschen nach ihrer Bekehrung, nach ihrer klaren Entscheidung für Jesus, und die ist gut und richtig, nicht automatisch leben, wie es Gottes Geist entspricht. So viel Fleischliches kann da mitziehen weiterhin auf diesem Weg. So viel unvergebene Verletzungen können blockieren und weiter mitgetragen werden. Und so viel alte Gewohnheiten können festgehalten werden. Da wollen Nachfolger ihre Siege alleine erringen. In den Niederlagen, da kommen sie dann an und brauchen den anderen. Aber die Siege, die wollen sie alleine erringen. Da will man große Werke für den Herrn tun, doch übergeht das alltägliche Beten, das Bibellesen oder die Gemeinschaft, die wir brauchen. Da sucht und akzeptiert man nur eine sogenannte ideale Gemeinde und ist selber jeden Tag auf Vergebung angewiesen. Wir sind aufgewachsen als Familie, ich bin aufgewachsen in einer Familie, die in eine gewöhnliche Kirchengemeinde ging, die sich zur landeskirchlichen Gemeinschaft hielt und auch zur charismatischen Bewegung. Doch wenn wir dann in einer Gruppe von der anderen erzählten, dann war das immer alles falsch und wir wurden gewarnt, wo wir doch schon wieder gewesen seien. Das schmerzt. Da hast du mit der Nachfolge begonnen, in Jesu Nachfolge zu treten, und trotzdem krankt es am Grundsätzlichen. Das ist nicht erst unsere Erfahrung, das ist schon eine Kinderkrankheit der Gemeinde Jesu. So sehen wir es genauso in dieser Gemeinde in Philippi, von der wir vorhin schon etwas gehört haben. Und wir hören jetzt einen nächsten Abschnitt, den wir uns Sonntag für Sonntag ansehen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Ist nun bei euch die Ermahnung in Christus? Ist nun der Trost der Liebe bei euch? Die Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit bei euch? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Denn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Es klingt etwas verschachtelt, ich möchte es noch einmal mit eigenen Worten sagen. Erlebt ihr nun den Trost Christi, erlebt ihr nun die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dann haltet es nicht als ein gefundenes Fressen bloß für euch fest, sondern lebt es mit euren Geschwistern und für eure Geschwister und gönnt ihnen, dass sie genauso daran Anteil haben, an dieser Barmherzigkeit, an diesem Trost. So könnte man diesen Abschnitt zusammenfassen. Wenn ihr den Anfang gemacht habt, dann geht auch weiter. Wenn Gott euch so reich beschenkt hat, dann beschenkt auch eure Geschwister. Wenn Gott euch so hoch achtet, dann achtet auch eure Geschwister so hoch. Das ist nicht ein wilder Appell, bloß einfach so, so müsst ihr das jetzt tun, nun reißt euch mal endlich zusammen. Das ist ein Werben, in dem noch einmal Gottes Werk vor Augen geführt wird, und beziehungsweise das Werk Jesu. Dieses Werben wird auch deutlich dadurch, dass er sagt, mit diesen persönlichen Worten, macht meine Freude doch vollkommen. Dem Paulus geht es um etwas sehr Persönliches an dieser Stelle. Der will nicht bloß von oben herab etwas sagen. Und so will er auch hier nicht einfach sagen, nun rauft euch mal einfach zusammen und fertig, sondern ich möchte euch einmal vor Augen malen, was Gott uns geschenkt hat. Und dann überlegt doch, dass ihr damit auch in diese Gemeinschaft hineingeht und auch mit den anderen lebt und auch in dieser Welt damit lebt und so weiter. So heißt es zuerst, die Ermahnung in Jesus Christus bekommen wir geschenkt. Man kann auch sagen, den Beistand, dieses Wort. Man kann auch sagen, den Trost. Luther übersetzt es, den Anwalt bekommen wir geschenkt. So übersetzt es Luther einmal an anderer Stelle, dieses Wort. Es geht hier nicht um eine Abmahnung, sondern es geht hier darum, dass wir einen Beistand haben in Christus. Eine Korrektur, eine Ermahnung, einen Trost. Die Elberfelder Übersetzung sagt, eine Ermunterung in Christus. Diese Aufgabe ist ja einmal uns vom Heiligen Geist zugesagt worden. Er ist der Beistand, dieser Anwalt, aber auch von Jesus, wie wir es im ersten Johannesbrief nochmal lesen. Es gibt keine Nachfolge ohne den Beistand Jesu, des Heiligen Geistes, und auch keine Nachfolger ohne den Beistand Jesu. Das heißt, alle Nachfolger Jesu können sich dieses Beistandes gewiss sein. Er ist da. Das ist Gottes Geschenk. Das ist Gottes Hilfe. Und die gibt er allerdings nur, oder die gibt es allerdings nur in Christus Jesus selbst. Die kann ich nicht irgendwie haben, so dazu ein bisschen oder sowas, sondern wenn ich in Christus lebe, wenn er in mir lebt, wer sein Leben in seine Hände legt und bekennt, dass er der Herr und der Auferstandene ist und der den Weg Jesu ans Kreuz für sich akzeptiert, dass es für seine Schuld geschah, für meine Schuld geschah, der darf wissen, dass er diesen Beistand hat, dass Jesus an seiner Seite ist, sein Fürsprecher für alle Ewigkeit, wie wir im 1. Johannesbrief lesen. Zweitens ist uns von ihm gegeben ein Trost der Liebe, heißt es dort, ein Trost mit Liebe. Manches kriegen wir ja irgendwie getröstet, heilt bald, gibt es Schlimmeres oder bauen wir neu auf, fertig. Doch umso größer die Not ist, umso mehr spüren wir, dass unsere menschlichen Worte irgendwie nicht mehr reichen wollen. Und dann brauchen wir etwas, was mehr ist. Dann brauchen wir einen Trost, der drüber hinausgeht. So wie Gabi Neumeier vorhin sagte, als er die Losung gelesen hatte, das war ein Trost, der mehr war in Gottes Wort. Und in seiner Liebe hat er das Leben gegeben für dich. Und in seiner Liebe hat er seinen Sohn Jesus die ganze Schuld auferlegt. In seiner Liebe hat er dir überhaupt das Leben gegeben. In seiner Liebe bietet er ein neues Leben an, das bereinigt werden kann. Du kannst neu anfangen. In seiner Liebe hat er uns seinen Beistand gegeben, den Heiligen Geist. In seiner Liebe hat er uns sein Wort gegeben. In seiner Liebe hat er uns Glaubensgeschwister gegeben. In seiner Liebe führt er uns durch Tiefen, damit unser Glaube wächst und sich bewährt. Auch das geschieht in seiner Liebe. In seiner Liebe will er uns die Auferstehung schenken zum ewigen Leben, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Tod. Diesen Trost kann uns kein Mensch versprechen. Das kann uns kein anderer zusagen. So kann nur Gott selber uns trösten und das möchte er auch in seiner unbegreiflichen Liebe. Drittens gibt uns Gott die Gemeinschaft des Geistes. Wir hörten schon, dass der Heilige Geist ein Beistand ist, wenn wir mit Jesus leben, aber es geht noch tiefer. Jeder, der Jesus in sein Herz und sein Leben einlädt, lädt damit Gottes Geist in sein Herz, in sein Leben ein. Der Beistand ist nicht nur neben mir. Ein Anwalt in der Anhörung sitzt neben mir im Gericht, aber er ist in mir, Jesus. Übrigens auch der himmlische Vater ist genauso in mir. Jesus sagt es mal so. Das heißt, jeder, der mit Jesus Gemeinschaft hat, ist einer, der mit dem Heiligen Geist auch Gemeinschaft hat. Und das heißt wiederum, ich bin mit jedem verbunden, der Jesus nachfolgt. Der gleiche Geist ist in ihm. Und weil der gleiche Geist, der in mir wohnt, auch in ihm wohnt, ist er mein Bruder und ist er meine Schwester. Diese Gemeinschaft muss ich nicht erst herstellen. Sie ist einfach da. Wir gehören einfach zusammen. Sie ist eine Tatsache. Und wenn Paulus um die Einheit in der Geschwister ringt in dieser Gemeinde, dann geht es nicht darum, diese Einheit herzustellen, sondern geht es darum, sie zu leben, die einfach da ist. Leider läuft das eben nicht automatisch wie in einer Ehe oder in einer Familie. Auch das Miteinander nicht automatisch dann immer so läuft. Wer zusammengehört, lebt nicht automatisch zusammen. Paulus erinnert, Gott hat schon lange die Grundlagen für diese Gemeinschaft gelegt. Nun denkt auch so und lebt so. Und viertens verweist Paulus auf die herzliche Liebe und die Barmherzigkeit. Beides Mal ist von dem Herzen die Rede. In beiden steckt das Wort Herz. Und wir haben tatsächlich einen Herrn, einen Gott mit Herz, der irgendwie nicht formal nur seine Geschichte durchführt oder die Welt irgendwie formal durchbringt, sondern von Herzen her regiert er. Es ist ein Gott, der zornig sein kann und der fröhlich sein kann. Ein Gott, der traurig sein kann, der barmherzig sein kann. Ein Gott mit Herz. Barmherzig und gnädig ist der Herr, heißt es im Psalm 103. Ein Vater der Erbarmen, des Erbarmens ist er, lesen wir im 2. Korintherbrief. Dabei geht es nicht um eine beliebige Barmherzigkeit. Alles ist erlaubt, er ist ja barmherzig. Er übersieht das, was einfach nicht so stimmt, guckt da nicht genau hinein. In seiner Barmherzigkeit ermahnt er auch, was uns schadet und was der Gemeinschaft mit ihm schadet. In seiner Barmherzigkeit korrigiert er auch, wo wir auf falschem Wege sind oder wo wir falsche Glaubensvorstellungen haben. Manchmal sind wir richtig verwundert, wenn wir dann eigentlich schon lange Bibel gelesen haben und plötzlich merken wir, so hatte ich mir das gar nicht mit Gott vorgestellt, was ich da gerade gelesen habe. Und in seiner Barmherzigkeit stoppt er auch uns im Leben manchmal. Es ist uns gar nicht angenehm, wir wollen es anders. Aber er macht es, in seiner Barmherzigkeit tut er das. Soweit wird uns Gottes Wesen vor Augen gemalt, um selbst ein Ja zu haben, in diesem Wesen auch dann selber zu leben, um weiterzugeben, was Gott gibt, um beizustehen, wie Gott uns beisteht. Und das heißt unter anderem auch in einer Einheit der Kinder Gottes zu leben, in seiner großen Familie, dass wir auch darin nicht nur Trauriges, sondern auch viel Tolles erleben können, das sei so. Und wie diese Einheit aussehen kann, das ist in den Versen 2 bis 4 beschrieben, aber dafür haben wir heute keine Zeit, das machen wir nächsten Sonntag. Grundsätzlich möchte ich nur sagen, diese Einheit entspricht dem Wesen Gottes, diese Einheit ist schon Tatsache durch die Gemeinschaft in seinem Geist und diese Einheit ist nötig im geistlichen Kampf, nicht als Einzelkämpfer dazustehen, davon hörten wir schon letzte Woche, sondern miteinander zu gehen. So lasst uns zuerst mit wachen Augen sehen, was ist Gottes Wesen, was ist Gottes Weg, was ist Gottes Willen, was ist Gottes Werk. Und das möge ganz neu in uns die Sehnsucht wecken, ich möchte leben, wie es dir gefällt. Ich möchte leben, wie es zu dir passt. Ich möchte leben, wie du es willst. Ich möchte leben, wie du alles vorbereitet hast. Herr, ich möchte eine gesunde Nachfolge leben. Hilf mir dazu. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.